Na gut, dann machen wir mal. Jakob, viele kennen dich ja seit Jahren als Tech-Journalist und Mitgründer von Trending Topics. Und inzwischen bist du jetzt nicht nur mehr Beobachter vom Medienwandel selber, sondern auch selber Teil davon. Ich habe einmal mitgekriegt vor längerer Zeit, auch damals, als ich im Newsroom war, dass du mit Newsrooms AI ein Produkt geschaffen hast, das jetzt wirklich in den redaktionellen Alltag und in die Arbeitsweisen eingreift. Vorab mich interessiert es einmal, wie fühlt sich für dich dieser Rollenwechsel an eigentlich vom Beobachter hin zum Gestalter direkt in die Redaktionen rein?
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte, die wir da hingelegt haben. Man muss ja dazu sagen, wir sind jetzt noch zwei Firmen, ne? Also Trending Topics, wie man es kennt und hoffentlich liebt, gibt es ja weiter wie gewohnt. Und Newsrooms AI ist die Mutterfirma des Ganzen und das mache ich ja nicht ich alleine, sondern der Bastian Kehlhofer, Mitgründer von Trending Topics, ist mit dabei. Und wir haben uns quasi ergänzt um technische Co-Founder, den Matteo und den Alex. Die haben wir direkt von der hochbegabten Förderung der HTL Spengergasse quasi weggeheiert. Ganz am Anfang haben die bei uns das Newsrooms AI-Projekt intern als Praktikanten begonnen und sind mittlerweile quasi Co-Founder auf Augenhöhe. Das heißt, wir sind ein Viererteam, die das machen. Und naja, worum geht's? Also letztendlich den sinnvollen Einsatz von KI, von Large Language Models im Bereich der Content-Erstellung. Das sind einerseits Medienunternehmen, andererseits aber auch Organisationen, Unternehmen, für die und du unter anderem auch tätig warst, die einfach viel kommunizieren, viel Content produzieren für zig Kanäle, für die eigene Webseite, für Blogs, für Social Media Kanäle, für interne Kommunikation wie Newsletter, Präsentationen, was auch immer. Und aus den, ja, mittlerweile sind es dann bald 20 Jahre, die ich da in dieser die ich in dem Medienzirkus unterwegs bin, weiß man ja, und ist eher ein No-Brainer, Content-Produktion ist eine aufwendige Arbeit und die ist ja über die Jahre, Jahrzehnte immer mehr geworden. Also wie ich begonnen habe, damals beim Kurier als kleiner Praktikant, da war das Tagessoll ja ein Bruchteil dessen, was man heute als eine Person in einem content-produzierenden Unternehmen macht. Ja, also damals habe ich halt ein paar Kurzmeldungen geschrieben, die dann in die Tageszeitung gedruckt wurden. Würde ich immer noch gerne machen ums gleiche Geld, weil dann wäre ich wahrscheinlich reich. Weil heutzutage ist es ja nicht damit getan, einen guten Text zu verfassen, sondern das Ganze drumherum, dass der Leser oder der Rezipient nicht sieht, gehört ja auch dazu. Also heute wird ja erwartet, dass man als Journalist, als Content-Produzent die eierlegende Wollmilchsau ist. Also man soll gleichzeitig YouTube, Podcasts, Social Media, Texte bespielen, dann noch die ganze Kommunikation rundherum, die Software und so weiter bedienen. Also sehr, sehr viel zu tun und mit Newsrooms, um es auf den Punkt zu bringen, wollen wir diese Content-Arbeit erleichtern. Ja? Also wir sagen immer, wenn du Newsrooms benutzt, anständig, kannst du 1 bis 2 Stunden Zeit am Tag sparen, die du dann für andere Tätigkeiten überhast.
Das heißt, dann höre ich raus, das war so der Moment, wo du gesagt hast, es gibt viele Kanäle, es gibt viel zu tun, mach mal doch selber ein eigenes Produkt, bauen wir doch selber etwas dafür, oder? War das da so dieser springende Moment?
Genau, also November 2022 ist ja für viele so der Urknall der generativen KI. Also ChatGPT wird gelauncht, alle spielen damit herum. Ich bin dann auch da gesessen und habe mir überlegt, was könnte ich damit anstellen und habe gesehen, na gut, das kann ja irgendwie auch ganz vernünftige Texte verfassen, aber eigentlich keine Texte, die ich jetzt so eins zu eins veröffentlichen würde. Habe mich dann auch wieder hingesetzt und habe sie dann quasi wieder umgeschrieben, so dass sie dann für meinen Use Case, also in dem Fall Trending Topics, passen. Und haben wir dann gedacht, naja, das muss doch irgendwie besser gehen. Also das muss man doch irgendwie technisch hinbekommen, dass das so schreibt wie ich. Also die große Vision ist ja dann letztendlich, dass man als One-Man oder One-Woman schon ein ganzes Newsportal betreiben kann, mehr oder weniger auf Knopfdruck. Also das ist die große Vision. Also das ist natürlich ein weiter Weg dahin, aber technisch ja aus heutiger Sicht ja nicht unmöglich. Und dann hat das so begonnen, dass ich mich dann auf die Suche gemacht habe nach jungen Talenten, die das auf der technischen Seite hinbekommen. Und damals war oder ist jetzt eh noch, aber damals noch mehr, war ein Startup namens Magic in Österreich ein ziemlicher Hype, weil der Gründer Erik Steinberger und Sebastian Thiroux, die sind damals schon in die USA gegangen und haben sehr viel Geld dort geraced. Also die machen dort im KI-Bereich ein eigenes Large Language Model für Coding. Ja? Mhm. Und die haben ja bis dato mehr als eine halbe Milliarde Dollar geraced. Und ich habe damals war die halbe Milliarde, glaube ich, noch nicht beisammen, aber ich habe sie damals interviewt und gefragt, also wie können zwei so Jungspunde wie ihr, wie kann man das drauf haben und derart im Silicon Valley durchstarten? Und sie haben erzählt, dass ein wichtiger Faktor der Herr Professor Harald Zumpf für sie war. Der ist an der HTL Spengergasse in der eben hochbegabten Förderung und hat sie eben sehr gefördert. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Harald Zumpf und habe auch ein Interview mit ihm geführt und habe ihn gefragt, du Eric, Sebastian, zwei Talente, welche anderen Talente gibt's noch bei dir? Und da hat er mir damals genannt eben den Matteo und den Alex. Ich habe die sofort kontaktiert, wir haben uns im Kaffeehaus getroffen und so nach circa 20 Minuten war klar, dass wir was miteinander machen. Die zwei haben als Praktikanten dann quasi bei uns begonnen und das Projekt ist dann immer größer worden. Wir haben das zuerst quasi zum Eigenzweck entwickelt, haben dann aber relativ schnell gesagt, naja, das wäre ja eigentlich irgendwie ja auch für andere sinnvoll und so kam es dann Schritt für Schritt zu dem, was es jetzt ist, also ein Software-as-a-Service-Produkt, das als eigene Firma mit einer eigenen Investoren, mit einem eigenen Gründerteam dasteht und ja, jetzt eigentlich die Mutter von Trending Topics ist, also ja, das Töchterchen wurde in Trending Topics geboren und ist jetzt quasi das der Überbau, wenn man so will.
Ja, mega. Das heißt, Can I Help You? Das ist ein Podcast über künstliche Intelligenz, digitale Transformation, Medienwandel, Kommunikation und die Frage, wie Menschen und Organisationen sinnvoll und vor allem wertschöpfend mit neuen Technologien umgehen können. Heute bist du dabei, Jakob Steinschaden. Mit deinen Perspektiven, mit deinen Erfahrungen und mit deinen Produkten, beziehungsweise mit deinem Produkt Newsrooms AI. Und die Episode folgt der Frage, Can I Help You? Automate Editorial Workflows. Yes, I can. Yes, Jakob can. Wenn ich jetzt heute in die Redaktionen schaue, wenn ich in die Newsrooms blicke, wenn ich in den Channel schaue, dann habe ich vorhin schon kurz erwähnt, hört man immer sehr ähnliche Geschichten. Zu wenig Zeit, zu viele Kanäle, vor allem steigender wirtschaftlicher Druck und gleichzeitig der Anspruch, die Qualität hochzuhalten. Was glaubst du, wo liegen aktuell die größten Reibungspunkte in redaktionellen Abläufen? Und immer im Hinblick halt, wie kann KI dabei weiterhelfen?
Ja, also ich muss sagen, so mit Ende 2025 haben jetzt wahrscheinlich 90-95% der Branche begriffen, dass sie KI einsetzen werden müssen. Es gibt dann vor allem bei älteren Semestern dann immer noch Vorbehalte. Da ist man manchmal ein wenig zurückhaltend, was Neuerungen aller Art angeht, aber so insbesondere halt auch KI, während viele jüngere und offenere Leute in den Redaktionen, die sagen, ja klar, wollen wir das benutzen oder benutzen es schon. Es gibt ja diese ganz große Diskussion rund um, ersetzt die KI Jobs, kommt der Stellenabbau. Das mag in anderen Branchen so sein, aber ich glaube im Medienbereich ist die Geschichte umgekehrt. Ja. Also diese Kürzungen, die gibt es ja schon seit vielen Jahren, also von Jahr zu Jahr müssen Medienunternehmen und man bekommt dann auch immer die News dafür, 15% der Belegschaft kürzen. Das hat jetzt per se nichts mit ChatGPT und Co. zu tun, sondern ist generell ein Industrieproblem. Und deswegen sehe ich da KI sehr wohl als eigentlich die No-Brainer-Lösung. Also wenn ich immer mehr Personal abbauen muss aufgrund von Kostendruck, aber der Workload gleich bleibt, dann muss ich diesen Gap einfach ausgleichen. Und da kann man dann nur sagen, vielen Dank an die schlauen Leute da draußen, die damals das White Paper für die Transformer-Modelle geschrieben haben, weil auf dem baut heute sehr, sehr vieles auf, was man mittlerweile sehr, sehr sinnvoll im auch im Redaktionsalltag einsetzen kann. Ja. Und konkret runtergebrochen auf Use Cases, die man mit Newsrooms abbilden kann. Also da gibt es viele davon. Ich greife jetzt ein paar Plakative heraus. Ich mache das Interview, nehme es auf mit dem Smartphone, schicke die Audiodatei Und das System, die wird automatisch transkribiert, auch mit Speaker-Erkennung, und kann dann, wenn ich mir das System auch so eingerichtet habe, eigentlich auf Knopfdruck ein Q&A-Interview daraus generieren, was schon schön geschrieben ist, eine geschriebene Geschichte, ein Porträt zu der Person, die ich interviewt habe, und viele Dinge mehr. Oder was im Redaktionsalltag bei großen General Interest Medien natürlich jeden Tag hundertfach vorkommt, man bekommt Agenturmeldungen, Presseaussendungen dutzendfach, hundertfach, manche Redaktionen wahrscheinlich tausendfach, und die müssen halt dann sehr schnell umgearbeitet werden und veröffentlicht werden. Und das war oder ist immer noch sehr viel Handarbeit. Also da wird eigentlich ein Ausgangstext genommen und händisch in eigene Worten wiedergegeben und das wird vielleicht noch was aus dem eigenen Archiv ergänzt. Und das kann man mittlerweile schon sehr, sehr gut automatisieren. Also mit entsprechenden Einstellungen im System kann man den KI-Modellen lernen, wie ein Medium oder wie ein Redakteur, wie dessen Sprache, Stil, Tonalität, aber auch formelle Dinge, die Formate der Inhalte sind, und sich dann schon sehr, sehr, sehr gute Entwürfe ausspucken lassen. Manches davon kann man eigentlich eins zu eins publishen, manches will man noch überarbeiten, vielleicht noch die eigene Note reinbringen, vielleicht noch was ergänzen, vielleicht was wegkürzen, was auch immer. Aber man kommt halt sehr schnell zu einem Ergebnis. Also wenn man früher gebraucht hätte, 20, 30 Minuten, vielleicht bis zu einer Stunde, um eine Agenturmeldung oder eine Presseaussendung umzuarbeiten, dann kann man da ja schon Richtung 5 Minuten und weniger kommen. Und das ist halt dann schon ein enormer Zeitgewinn, wenn Organisationen, Medienhäuser wollen, dass einzelne Content-Arbeiter halt jeden Tag 10, 20, 30 Content-Pieces produzieren. Ja. Und das geht dann halt, oder man kann in die Richtung kommen, dorthin zu gehen. Oder anders, man gewinnt halt einfach mehr Zeit für die, sage ich jetzt mal, wirklich wichtigen Dinge im Journalismus. Also rausgehen, die Leute interviewen, mit den Leuten reden, die treffen, sich die Sachen wirklich anschauen. Und man muss die Tastaturarbeit, die kann man ein bisschen zurückfahren. Ja? Also das sind so die Ansätze, was wir haben. Und wir werden natürlich oft gefragt, was ist jetzt der Unterschied zu ChatGPT?
Das ist die nächste Frage.
Ja, genau.
Das ist die Frage, die ich habe. Hast du mit der AI auch so oft konfrontiert? Das war damals, wo wir ein bisschen ausprobiert haben, das Newsroom AI, damals noch im ganzen Content-Team. Wir haben ChatGPT, gell? Oder wir haben den Co-Piloten, ja. Was ist der Unterschied? Ich habe dann halt versucht zu erklären. Erklärst du?
Ja, absolut.
Wo stoßen diese klassischen Tools wie ChatGPT, Perplexity in ihre Grenzen, und wobei kann Newsrooms AI weiterhelfen?
ChatGPT ist keine Software, die entwickelt wird und wurde mit dem Hintergedanken, Content-Arbeitern dabei zu helfen, ihre Arbeit besser zu machen. ChatGPT wird positioniert als Suchmaschine, als psychologischer Helfer im Alltag, als Ernährungsassistent, als Lernhilfe und noch 7 andere Dinge. Aber nirgendwo bei OpenAI wurde jemals gesagt, dass sie in die Richtung gehen wollen, Content-Arbeitern im Arbeitsalltag zu helfen. Ne? Und es wird auch immer stärker in die Richtung getrieben, dass es eine Suchmaschine, eine KI-Suchmaschine als Alternative zu Google ist. Und die wird sehr bald werbefinanziert werden. Das heißt, die Ergebnisse, die Texte, die ich dort bekomme, die werden immer stärker gefärbt werden von zahlenden Werbekunden. Und das sind alles Dinge, die man in einer Redaktion oder auch in einem Corporate Newsroom ja eigentlich nicht will. Also ich will keine, wie auch immer geartete, externe Beeinflussung meiner Inhalte haben, weil dann kann ich den Text gar nicht mehr brauchen und kann ihn dann gleich selbst wieder schreiben. Und Stichwort Copilot, also Microsoft hat ja da auch ordentlich auf die Pauke gehaut. Und mittlerweile kommen da schon die Studien raus, dass diese Co-Pilots zwar in vielen Unternehmen ausgerollt wurde, weil Microsoft natürlich tief eingegraben ist, gerade in großen Enterprises, und dann der Co-Pilot dann noch dazu verkauft wird, aber so wirklich angekommen ist der dort nicht. Also ich habe kürzlich eine Statistik gesehen, Nummer eins Nutzung von Co-Pilot ist die Frage nach Gesundheitsthemen. Also offenbar sitzen Leute in der Arbeit und fragen den Co-Pilot, was sie gegen Kopfschmerzen wegen langer Bildschirmarbeit machen sollen. Mhm. Aber ich glaube, es wird weniger dazu benutzt, um wirklich effizienter zu sein. Und diese, egal ob ChatGPT oder Copilot oder andere Systeme, es sind halt Chatbots, mit denen ich ein bisschen, oder nicht ein bisschen, aber viel plaudern kann und so weiter. Aber es ist halt keine Arbeitssoftware. Es wird
vielleicht
oft als Arbeitssoftware
verkauft,
aber es ist de facto keine. Und wir haben uns das eben zur Aufgabe gesetzt, halt die Software so zu designen, dass man wirklich damit arbeiten kann, sinnvoll vom Input bis zum Output. Und bei uns ist auch kein Chat eingebaut. Also ich chatte dort nicht mit Newsrooms AI, sondern ich benutze es quasi wie ein, wie kann man sagen, wie ein Word des KI-Zeitalters.
Vielleicht eine ganz kurze Zahl dazu. Ich habe eine Masterarbeit geschrieben, vor 2 Jahren. Damals haben 5% der befragten Newsrooms in Österreich noch keine KI genutzt oder noch keine Berührungspunkte gehabt. Jetzt auf Nachfrage haben es 100%. Also bestätigt das, was du gesagt hast. Und die KI, die am häufigsten verwendet wird, ist der Copilot, also zu 100%. Ja, deswegen, weil Office oder weil Word und das, die ganzen Office-Packages sowieso dabei sind, unabhängig davon, ob das jetzt gut performt oder nicht, ja, ist die andere Frage.
Mhm.
Wenn du jetzt in die Praxis schaust und reinblickst in die Unternehmen und Teams, die Newsrooms AI verwenden, gibt es so Momente, wo du merkst, hey, die Teams, die arbeiten jetzt wirklich anders als zuvor und das hat wirklich einen immensen Impact gehabt? Diese Use Cases, die ihr definiert habt, zum Beispiel?
Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, es ist schon mal immer ein erhebender Moment, wenn man dann mit einem Team dann wirklich vor Ort zusammenarbeitet und die Kommunikationsaufgaben, die Newsrooms übernehmen soll, definiert. Mhm. Weil da merkt man richtig, dass quasi so aus einer leichten Zurückhaltung dann die Ideen sprudeln. Ja? Also da gibt es dann 10, 20 neue Ideen, was man da nicht noch für Features einbauen könnte, welche Agents dann nicht noch angedockt werden können. Das ist dann schon sehr positiv. Ja? Also wenn man wirklich sieht, dass dann ein Team sich denkt, ah, okay, also diese 10, 20 mühseligen Tasks, die wir eigentlich jeden Tag haben, die uns gar nicht freuen, die uns eigentlich so von der echten Aufgabe abhalten, dass die KI die dann übernehmen kann, das sieht man schon, dass dann oft so ein Ruck durch die Belegschaft geht. Und klarerweise, also jüngere, digital affinere, die wollen das eigentlich haben. Also ganz junge und die auch bei uns beginnen, die setzen das eigentlich voraus, absolut, dass sie solche Tools zur Verfügung gestellt haben. Das ist dann gar keine Frage mehr, ob sie das dürfen, sondern wo ist bitte der Login? das ist eigentlich die erste Frage. Mhm. Also das heißt quasi als Arbeitgeber so in die nahe Zukunft gedacht ist, wenn man junge Talente bei sich haben will, also die setzen das mal voraus, dass sie solche Tools bekommen. Also die sehen das überhaupt nicht ein, warum sie KI nicht benutzen dürfen sollten. Also das stellt sich ja die Frage gar nicht mehr. Also das wird dann auch des Öfteren darüber entscheiden, welche Talente bei welchen Firmen anheuern oder auch nicht.
Das sind immer wieder die zwei gleichen Sachen, die ich in den Gesprächen raushöre und aus der Erfahrung. Du hast auf der einen Seite eine Technologie, die Tools, die KI-Tools und auf der anderen Seite die Haltung und die Kultur im Unternehmen. Ja, das muss matchen. Ja, hast du andere Erfahrungen gemacht? Was braucht es noch, damit die KI im Unternehmen erfolgreich eingesetzt wird?
Naja, die zwei genannten Dinge sind natürlich wichtig, aber ich glaube, am wichtigsten ist eigentlich, dass die Leute, die das benutzen und die Testphase durchgehen, dann am Ende wirklich sagen, gut, das ist es mir wirklich das Geld wert, das erleichtert wirklich meinen Arbeitsalltag. Das ist eigentlich letztendlich die entscheidende Frage. Ja. Also kann man wirklich einen spürbaren, messbaren Effizienz Gewinn haben, 10-20%. Das klingt jetzt nicht viel, aber ist ja sehr viel. Ne? Also 20% ist ja der Viertel des Arbeitsalltags oder ein Viertel des Outputs, was auch immer. Und das ist dann schon sehr viel. Ja? Also das sind eigentlich so dann, das ist eigentlich wahrscheinlich die Kernfrage. Mhm. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich, und wir sind ja in Europa, Datenschutz- und Security-Themen. Es gibt sehr oft die Anforderungen, dass man mit bestehenden Legacy-Systemen integriert werden kann über API-Schnittstellen und so weiter. Und ja, dafür sorgt dann halt unser Tech-Team, die das möglich machen. Ja. Insofern gibt's dann schon immer schon gut. 3, 4, 5 Stellschrauben, die dann passen müssen. Mhm. Und man muss natürlich auch sehr sehr flexibel sein. Ja. Also es gibt nicht, wie ich schon vorher gesagt habe, also je mehr Leute du hinsetzt, umso mehr Ideen gibt's, was das nicht noch alles können soll. Mhm. Und dementsprechend gehen die Ideen ja nie aus, wie man das weiterentwickeln voll. Kann. Ja. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Nutzertypen. Es gibt Power-User, die sind schon super hart im Thema drinnen. Die schreiben sich die System Prompts am liebsten selbst und dann gibt es halt welche, die halt keine Prompt-Ingenieure werden wollen oder geworden sind, die das halt einfach benutzen wollen. Und für beide ist es eigentlich möglich. Also man kann es dann quasi auf einer sehr tiefen Ebene benutzen, aber auch auf einer sehr oberflächlichen Usability-Ebene, wo man halt dann letztendlich nur mehr auf 1, 2, 3 Knöpfe drücken muss, um dann trotzdem ein Ergebnis zu bekommen. Also es geht beides, ja. Und es gibt auch beides in Unternehmen, ja. Also man hat von bis KI-Wissenstand letztendlich.
Wenn du jetzt KI generell hernimmst und persönlich jetzt drauf schaust mit deinem Blick auf Journalismus, was hat die KI mit Journalismus und Medienarbeit gemacht in den letzten Jahren?
Na, ich denke, es hat schon sehr stark verändert. Also da gibt es natürlich zwei Bereiche. Der eine ist quasi das Umfeld selbst, in dem Medien handeln, und das andere ist, wie Medien selbst benutzen. Beginnen wir vielleicht beim Punkt 1. Da sind ja schon vor dem Launch des Google AI Mode und so weiter, der Google AI Overviews, die Schreie sehr laut gewesen in der Medienbranche, die gesagt haben, na gut, also wenn Google jetzt dann nicht mehr zu uns oder zu anderen verlinkt und die Ergebnisse dann selber mit der KI hinschreibt, wo bleiben wir dann? Und das hat sich ja zu gewisser Weise auch bewahrheitet. Man sieht es international und ich glaube, in Österreich gibt es dann auch schon die ersten Anzeichen, dass einfach die Zugriffe, die halt in erster Linie Google, aber generell halt KI-Suchmaschinen, den Traffic, den sie liefern, dass der halt sinkt. Ja. Das war ja über die letzten Jahrzehnte ein teilweise sehr gewinnträchtiger Bereich. Also die SEO-Spezialisten und SEO-Agenturen in diesem Land und Europa sind wahrscheinlich sehr viele, die halt dafür gesorgt haben. Also wie kann man so radikal Content optimieren, dass Google möglichst viel User zu einem rüberschiebt? Also das ist ja eine eigene Profession. Und die wird disrupted und damit viele andere Dinge auch. Ja. Und für Medienunternehmen, aber auch für viele andere E-Commerce-Betreiber, was auch immer, alle, die irgendwo im Internet gefunden werden wollen, für die wird es halt immer wichtiger, dass sie halt gut in diesen KI-Antworten ranken. Also bei ChatGPT, bei Google Gemini in erster Linie, Perplexity und so weiter gibt es natürlich auch, aber das ist ja eher noch zu vernachlässigen. Also das ist ja überschaubar, kann man sagen. Also die zwei sind halt aktuell, ChatGPT und Google. Und das ist dann schon wichtig, wenn man Content erstellt und mit Hilfe von KI Content erstellt, dass der auf der einen Seite unverwechselbar ist, auf der anderen Seite aber halt dann nicht nur für den Menschen geschrieben ist, sondern halt auch für die Maschine. Also wenn man gefunden werden will, dann muss das halt auch so aufbereitet sein, dass ChatGPT halt immer einen guten Grund hat, dich zu zitieren und nicht jemand anderen und den Link zu dir zu setzen und nicht zu jemand anderen. Also das ist aktuell so ein bisschen die Kunst. Und das ist ja ein sehr, sehr junger Bereich und das ändert sich ja eigentlich fast täglich. Also die Google-Algorithmen, die sind ja 20, 25 Jahre ja gelernt worden und irgendwann einmal, ich glaube, vor ein, zwei Jahren sind die dann sogar geleakt und das hat aber keinen groß überrascht, weil man eh schon ungefähr wusste, wie die so laufen. Bei ChatGPT weiß man es eigentlich nicht so, ja. Also das ist halt kein Search-Index, sondern das ist halt was Eigenes. Mhm. Und da ist jetzt eine ganze Industrie daran, herauszufinden, wie man am besten damit umgeht. Ja. Mhm. Und OpenAI hat auch einen anderen Ansatz, ja. Also Google war ja halt immer so Open Web Vorreiter. Und was man jetzt bei ChatGPT sieht und die neue CEO von OpenAI, die war vorher für die Facebook-App zuständig. Also da geht's halt schon sehr stark um ein eigentlich in sich geschlossenes System, was eigentlich ganz wenig Dinge nach außen lassen will. Jetzt gibt's seit kurzem die Apps in ChatGPT. Also da haben auch die ganz großen abgeliefert, Adobe mit Photoshop und so weiter. Aber das soll man halt alles innerhalb von ChatGPT benutzen und nicht von dort woanders hingeleitet werden. Also das ist natürlich schon ein Paradigmenwechsel. Ja.
Das sind wir jetzt hier schon wieder im Zukunftsausblick, was sich fundamental ändern wird. Das heißt, es wird sehr viel eigentlich unter der Motorhaube verschwinden, wo wir früher vielleicht einen Zugriff gehabt hätten. Welche Kompetenzen, schauen wir einmal auf den News schon wieder selbst, auf die Menschen, die drin arbeiten, welche Kompetenzen brauchen Journalistinnen, Journalisten, Content-Arbeiterinnen künftig unbedingt?
Naja, also ein gewisses Grundverständnis für KI auf jeden Fall, schadet sicher nicht. Was ich nicht glaube, ist, dass jetzt die komplette Belegschaft eben zum Promptmeister werden muss. Wir vereinfachen das sehr stark. Die KI-Systeme selbst werden sehr stark weiterentwickelt. Ja. Also dieser Standardsager, den man vor zwei Jahren noch hatte, naja, das neue Berufsfeld, das große, das ist irgendwie Prompt Engineering, das hört man halt nicht mehr, weil es einfach nicht stimmt. Letztendlich, was ist ein Prompt? Ich rede mit einer KI. Und eine KI wird mich immer besser verstehen können. Und ich muss immer weniger mir überlegen, wie ich jetzt eine Anweisung formuliere, um was zurückzubekommen. Also ich muss halt eben kein Promptmeister werden, sondern man wird halt einfach mit Computern reden. Letztendlich wird sich dann eben der Content-Ersteller, der Redakteur, aus meiner Sicht halt schon sehr stark auf das fokussieren, wofür er eigentlich quasi bezahlt wird oder erdacht wurde. Also der soll eben, wie gesagt, eben die schwierige Recherche machen, die Leute treffen und so weiter. Und wenn ich dann weiß, wie ich mit einem KI-Agenten umgehe, um, keine Ahnung, riesen Datenbestände zu durchforsten und valide Ergebnisse daraus zu gewinnen, umso besser.
Wenn du jetzt auf Newsrooms AI schaust, was macht du da jetzt für die nächsten Jahre die größte Hoffnung, die größte Freude und den größten Spaß?
Naja, dass das Umfeld so dynamisch ist. Also es wird ja nicht langweilig. Im Wochenrhythmus gibt es neue KI-Modelle und jetzt mittlerweile nicht mehr nur von den großen Playern aus den USA, also OpenAI, Google, Anthropic, sondern man sieht jetzt da zum Beispiel im Bildbereich Black Forest Labs aus Deutschland, dass die halt dann in bestimmten Bereichen halt auch KI-Modelle an den Start bringen können, die mithalten können mit den ganz großen. Da erwarte ich mir schon sehr viel. Es wird, glaube ich, sehr viel immer spezialisiertere KI-Modelle geben für dezidierte Verticals, Sparten, Bereiche. Und das wird sehr, sehr spannend sein. Ja. Also im OCR-Bereich zum Beispiel, also Optical Character Recognition, was ja nicht unwichtig ist für den Redaktionsbereich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine dahin gekritzelten Notizen aus dem Büchlein schnell in ein KI-System hineinbringen will, dann geht das mittlerweile sehr gut. Und da verwenden wir zum Beispiel Mistral aus Frankreich im OCR-Bereich. Also das sind so spezialisierte KI-Modelle und von denen wird es immer mehr geben, auch im Open-Source-Bereich, der für Europa, denke ich, sehr wichtig ist, gibt es auch immer mehr Sachen und schon langsam kommt das auch in die Gänge Richtung Cloud und Rechenzentren, dass das immer europäischer wird. Also da wird einem nicht langweilig, ja. Und halt das wahrscheinlich das Wichtigste ist eigentlich das Kundenfeedback, ja. Also wie ich schon vorher beschrieben habe, wenn man da mit 10, 20 Leuten zusammensitzt und Newsrooms zeigt, dann gibt es dann auch gleich 10, 20 neue Ideen, was man da nicht noch einbauen könnte. Und das macht halt extrem viel Spaß, ja, weil so kommt man dann quasi in so einen Feedback-Loop hinein, wo von extern gute Ideen kommen, auf die man selbst gar nicht kommen würde. Eh klar, ne? Also je mehr Leute ein Ding benutzen, umso vielfältiger sind die Eindrücke.
Hm. Infos zu deinem Produkt Newsrooms AI gibt's auf
newsrooms.ai.
Und man kann sagen, can I help you automate editorial workflows? Yes, Newsrooms AI can, oder?
Yes, we can.
Yes, we can. Danke, lieber Jakob. Alles Gute weiterhin.
Danke, Dieter.
Ciao.